Unser Predigtext steht im Hebräerbrief ganz am Schluss, im letzten Kapitel, Kapitel 13. Und wäre eigentlich heute nur nach der Landeskirchenordnung die Verse 8 und 9. Und ich meine doch, wir sollten von Vers 1 ablesen bis Vers 9. Weil diese Zusammenhänge auch für uns so wichtig sind. Hebräer 13. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben, das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht, durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keine Nutzen haben, die damit umgehen. Es ist ja immer wieder an diesem Tag des Jahres erschütternd, wie die Zeit verfliegt. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Es geht ungeheuer schnell. Aber ich war gestern in einer Gemeinschaftsstunde und da erzählt ein Mann aus Reutlingen, dass heute vor 2 Tagen bei einer CVM-Freizeit auf dem Kap von Egenhausen eine junge Frau ihres Ortes im Alter von 30 Jahren ganz plötzlich tot umgefallen sei. Mitten in der Freizeitgruppe, wie sie fröhlich zusammensaßen. Und da war sogar ein Arzt bei der Gruppe und hat gesagt, ich habe nichts machen können. Und das ist gestern so auf mich gefallen. Wie ist unser Leben doch vergänglich? Nicht bloß, weil die Zeit so rasch vorbeifliegt, und wir das am Jahresende an so einem Meilenstein merken. Wir als die Älteren spüren das ja, dass mit dem fortschreitenden Alter auch alles schwieriger wird. Solche Jahreswechsel sind auch Wechseljahre. Da muss man zurückstecken, da muss man sich umorientieren. Da geht manches anders an in der Familie, im Beruf, mit der Gesundheit. Das ist alles nicht so, wie es vielleicht schon war. Nur die Jungen haben es sehr leicht, die beneiden wir, die jungen Leute, die können groß planen und sagen, jetzt geht's in die Weite und ich kann planen und kann gestalten, ich habe noch die Zukunft vor mir, kann aus dem Vollen schöpfen, aber gerade bei jungen Menschen merken wir oft, wie auch sie spüren, das ist gar nicht so, dass diese Jahre so vor uns liegen als die verfügbare Masse, sondern die Unruhe ist da, die Angst, wie wird das werden? Was kann ich in diesen Jahren tun? Was bringen diese Jahre auch für Veränderungen mit uns? Was fordern sie von uns? Gestern, wo ich auf der Schwäbischen Alb war, wurde ich wieder daran erinnert, an diese großen Alpbäume, die dort stehen, am Alp drauf, durch die der Wind richtig hindurch weht. Die Winterstürme brausen, dachte ich, das ist so ein Bild für uns am Jahreswechsel. Die Stürme brausen drüber weg, die Baumkronen werden weit gebeugt, da wird das Laub davon geweht. Im Flug der Zeiten wird man geschüttelt und gerüttelt. Da gibt's auch viel, was uns Angst macht und was uns Sorge macht. Zerbrechen wir nicht in diesen Stürmen? Da kommen viel Unruhen und viel schwierige Zeiten auf uns zu. Aber bei so einem Baum, der da steht, auf der rauen Alp, da ist interessant, dass der Stamm ganz fest steht. Auch wenn die Äste noch so gerüttelt und geschüttelt werden. Die morschen Äste werden runtergeweht, die sollen auch runtergeweht werden, die müssen ja nicht dranbleiben, so wie das Laub weggeweht wird. Legen Sie mal Ihre Hände an den Stamm. Und dann merken Sie, wenn der Stamm richtig steht, dann können die Stürme noch so wild blasen. Der steht fest gegründet. Und ganz gleich, was jetzt vor Ihnen steht, auch im neuen Jahr, was an Veränderungen auf Sie zukommt, was an Ungewissem und Schwierigem vor Ihnen steht, wenn Sie diesen festen Stamm haben, dann können Sie unbesorgt in die Zukunft blicken. Es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Ganz fest. Denn das Schlimme ist doch in all den Erschütterungen unserer Zeit, ist, dass doch unser Herz immer so zappelt. Unser Herz so wackelt. In den Krankheitszeiten, in den Trauerzeiten, in den Zeiten der Ungewissheit, doch auch der wirtschaftlichen Nöte oder was sie bewegen mag. Das Herz ist unruhig. Ja, wenn das Herz ruhig werden kann, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Ganz fest. Und das Herz nicht mehr wackelt. Das Herz, das sind doch unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Träume. Wenn dieses Herz ganz still ruht in der Hand Jesu. Und das ist jetzt am Jahresschluss so schön, dass wir sagen können, Jesus, du hast das neue Jahr in deiner Hand. Auch was dort kommt, hast du mir zugemessen. So wie ich dich im alten Jahr erleben durfte in deiner Güte, so wie du im Evangelium uns gegenübertrittst, so bist du auch in diesem neuen Jahr 1996 bei uns. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Bis hinein in meine Todesstunde, in meine letzten Sekunden meines Lebens ist er derselbe, der sich nicht wandelt. Er kann mich nicht täuschen. Und wie es hier auch in den Worten so schön heißt, da ist doch das so schön zitiert, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir wollen. Das gilt bis in die letzten Sekunden meines Lebens und dann erst recht, dass er mich hindurchträgt durch dieses Todestal. Welch eine Freude habe ich da, das ist Trost, das nimmt die Angst weg, das macht mich ruhig. Und unbesorgt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jetzt leg deine Nerven in Gottes Hand. Jesus Christus gestern und heute ist eine köstliche Sache, wenn das Herz fest wird. Wie wird das Herz fest? Ganz klipp und klar. Wie wird das Herz fest? Durch Gnade, nicht durch Speisegebote. Das war ja damals die Meinung, dass man mit einem gewissen Training, Gesetzestraining, das schaffen kann. Manche Leute meinen, man muss sich vielleicht einer Schulung unterziehen, dass das Herz fest wird. Einem Psychotraining. Vielleicht ist das auch irgendwie, meinen manche, so ein geheimnisvolles Fluidum, Handauflegung oder irgendeine Zeremonie, die da mit mir gemacht wird. Manche haben sich vielleicht schon das zweite oder schon das dritte Mal taufen lassen, in der Hoffnung, dass sie das feste Herz kriegen. Kriegen es nicht durch das Äußere. Gnade ist, dass ich vor dem Herrn Jesus am Jahresende alle Versäumnisse niederlege und Gnade um Gnade nehme. Vergebung um Vergebung. Da liegt so viel drin im alten Jahr, was ich falsch gemacht habe, versehentlich und absichtlich. So viele Worte, die ich geredet habe, so viele wüste Gedanken in meinem Kopf, so viel, was ich versäumt habe. Herr, vergib! Und wer Gnade empfängt, da wird das Herz fest. Das ist der einzige Weg zum festen Herzen. Das ist eine köstliche Sache. Wenn wir das entdecken am Jahreswechsel, merken über den Frieden, dass ich das alte Jahr beschließen darf vor meinem Herrn in der Vergebung, wird mein Herz fest. Wir sagen, es war ein schönes Jahr. Ein reiches Jahr, ein erfülltes Jahr. Und jetzt entdecke ich drei Dinge, die ich Ihnen zeigen will, wie das sich auswirkt, dieses feste Herz.
Wir dürfen fest werden in einer kontaktarmen Zeit. Wir dürfen fest werden in einer kontaktarmen Zeit. Heute ist das so schlimm, dass wir ja an der Einsamkeit leiden. Wir sehen das immer so an unseren Hochhäusern. Niemand ist so allein wie die Leute in den Hochhäusern. Die haben besonders viel Angst vor allen Überfällen an den Glastüren. Da wohnt man so dicht beieinander und ist doch ganz allein. So wie man oft im Verkehrsstau steht und doch hat man keinen Menschen. Man ist umgeben in der Arbeit, in einem Großraumbüro und doch ganz allein, weil man niemand hat, der einen versteht. Aber diese Not der Einsamkeit, die ist nicht bloß ein Problem unseres 20. Jahrhunderts, da wird es uns vielleicht besonders bewusst, weil die Familienbande oft zerbrochen sind und weil viele Beziehungen, gesellschaftliche Beziehungen nicht mehr intakt sind. Jean-Paul Sartre sagt ja, die Hölle, das sind die anderen. Der Jean Amery sagt umgekehrt, die Hölle, das ist, wenn ich niemand mehr fehle. Also das sind die Menschen der Anlass zur Hölle, oder dass ich eben entbehrlich bin, ist der Anlass des Verzweifeltseins. Das ist so schlimm, wir werden mit den Menschen nicht mehr fertig, an denen wir uns ärgern. Und die gehen uns auf die Nerven. Und auf der anderen Seite finden wir keine Menschen, mit denen ich zusammen sein kann. Und da ist es wichtig, Menschen, wo Jesus Christus das Herz festmacht, die können in solch einer bewegten, kalten Zeit, und das wird auch das Jahr 1996 sein, kaltes Jahr, nicht bloß wegen Glatteis, sondern weil menschliche Kälte da ist. Da sind das Leute, die Liebe weitergeben können. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Was ist denn das? Brüderliche Liebe. Wo ich einen anderen höher achte als mich selbst. Das fängt am Denken an. Ob ich den anderen wichtiger nehme als mich. Ich will Ihnen an dieser Stelle auch danken, was das ist, was ich an Liebe bei Ihnen im zurückliegenden Jahr gefunden habe. Was eine Gemeinde bedeutet. Und ich hoffe nur, dass auch alle, die hier sich einfinden zum Gottesdienst, nicht nur das Predigtwort gehört haben, sondern auch die Freude entdeckt haben, dass da Menschen sind, mit denen wir in einer ganz engen Bruderschaft des Glaubens verbunden sind, wo man füreinander betet, füreinander Sorge trägt und den anderen höher achtet als sich selbst, wo man sich verströmen darf in der Liebe. Und da denke ich an viele, viele Dienste, an Opfer, an Liebe, die gegeben wurde, an Einsatz, der geleistet wurde. Das ist was Wunderbares, wenn da Menschen da sind, die nicht an sich denken, sondern die einfach aus dem Frieden ihres Lebens lieben können. Das ist ihre Aufgabe im neuen Jahr in einer kontaktarmen Zeit. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und dann steht da von der Gastfreundschaft. Wir sind ja heute da ganz besonders kompliziert. Wir würden vielleicht jemand aufnehmen, aber dann wollen wir zuerst alles richten und dann sagen wir, im Moment geht's gerade nicht, weil bei uns... Das Gastfreie heißt ja, dass ich einen Menschen aufnehme in meinem unaufgeräumten Zimmer. So wie es gerade ist, nicht wo ich alles zuerst in Ordnung bringe. Dass er teilhaben darf an meinem Leben, dass ich ihn am Tisch mitessen lasse, so wie ich esse. Nichts Besonderes. Und früher war die Gastfreundschaft ja noch viel mehr ein Opfer. Da sind natürlich die Gäste oft wochenlang geblieben. Und das war dann schon schwierig, wenn da einer kam, so wie die Apostel in den Städten, die Gastfreundschaft in Anspruch nahmen. Und so ist ja hier gemeint, wo man ein Opfer bringen muss, wo man für den anderen sich einsetzt, wo man etwas investieren muss. Mir hat das beeindruckt, wie mir einer erzählt hat, einmal ein junger Mann, wie er Jahre gebraucht hat, um aus der schrecklichen Drogenszene auszusteigen und Christ zu werden. Jahre. Und sagt, wenn da nicht einer gewesen wäre, der täglich viel Zeit für mich gehabt hat, Berufskollege, ein Christ, und der den Weg mitging, ausgeharrt hat in der Liebe, weil er die Hoffnung über einen Menschen nicht aufgegeben hat. Und heute leitet er selber einen Hauskreis. Ist doch wunderbar. gastfrei zu sein, vergesst nicht, in einer Zeit, die so kalt ist, die so hartherzig ist, dazu gehört auch das Gedenken an die Gebundenen. Nicht nur in der Ferne, wo wir heute auch wissen, wie Christen in anderen Kulturkreisen, etwa in der Welt des Islam leiden, verfolgt sind, sondern wie wir uns Zeit nehmen für die Kranken und Alten, die jetzt nicht unter uns sein können, die ins Bett gefesselt sind, wie wir ihre Not mitnehmen. Wo man selbst das feste Herz hat, kann man weitergeben, kann man den Lichtschein weitertragen, kann man Freude hineinbringen. Da wird die Gemeinschaft mit Jesus erlebt. Und sie werden jedes Mal dadurch gestärkt, durch all die Dienste, die man tut. Das Zweite, was hier beschrieben wird, das Festwerden in der Zeit der ungestillten, in einer Welt der ungestillten Sehnsüchte. Die ungestillten Sehnsüchte sind in der Welt heute ganz stark am Lodern, wo jeder sagt, wie kriege ich Befriedigung, wie werde ich erfüllt? Ich habe meine Lebenswunschträume nicht erfüllt und wie kriege ich denn das immer wieder? Wir müssen wissen, unsere Zeit ist darin sicher schonungslos, dass die Menschen wie noch nie betrogen und getäuscht werden. Ganz besonders an der Erfüllung ihrer Lust. Keine Generation wurde so betrogen. Man sagt heute jungen Leute, leb dich in ganzer Freiheit aus. Und was kriegen junge Leute? Knechtschaft. Sie werden abhängig. Und aus dem ungezwungenen Leben, das man jungen Leuten anbietet, kommen nur Zwänge heraus. Ganz verzwungene Menschen. Das geht ja gar nicht anders. Wo man ausgeliefert ist den Lüsten und Begierden, das ist ja schon in unserem eigenen Leben eine Knechtschaft, unter der wir oft seufzen. Und darum gibt uns hier das Wort Gottes ganz klare Richtlinien. Darüber muss man gar nichts mehr sagen. Ich habe im zurückliegenden Jahr oft von jungen Leuten gehört, es ist in der Bibel gar nicht klar gesagt, wann die Ehe anfängt und was Ehe ist. Steht, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Das ist keine bürgerliche Sache, das ist Gott wichtig. Und Gott, der Herr, ist ein Richter der Gedanken und Sinne, nicht weil er uns strafen will, sondern weil er sie beschenken will. Und das ist ein ganz großes Geschenk, auch wie ich geführt werde. Ob ich alleinstehend bin oder verheiratet bin, dass der Herr mir klare Weisungen gibt, wo ich erfüllt und glücklich werde. Aber das geht nicht bloß auf unsere Wünsche und Sehnsüchte, sondern auch an die Geldsorgen hin. Da, wo ich ja in unserer reichen Welt immer wieder heute so umgetrieben werde, wie komme ich da mit meinen wirtschaftlichen und beruflichen Problemen durch? Und wie werde ich denn das alles machen? Junge Leute sind ja, wie Sie es sich oft kaum vorstellen können, lachen Sie jetzt nicht, von der Sorge erfüllt, wie mal Ihre Rente sein wird und wie mal Ihre Pensionierung läuft. Das ist ganz schlimm, dass man die Zukunftssorgen gar nicht mehr meistern kann und man vergisst, dass man in allen Lebensbereichen mit Jesus Christus lebt, gestern, heute und in alle Ewigkeit, der mein Herr ist. Es gibt andere, die zermartern sich um ihre Gesundheit, weil die Befunde so schlimm sind. Lass doch du den Herrn Jesus sorgen. Leg's doch in seine Hand. Und er wird dich beschämen, wie er dich versorgt. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Er lügt nicht und er betrügt dich nicht. Und das haben unzählige Menschen vor dir schon ausprobiert. Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Unser Herr und Gott ist so treu, wie er uns versorgt. Und das Dritte noch, Festwerden. Festwerden in einer Zeit des Meinungspluralismus. Besonders schwierig auch für uns Christen, wo so viele Meinungen auf uns herunterschwirren und so viel erzählt wird. Auf was soll man sich denn verlassen, ist ganz einfach. Und wieder wollen wir auch den Rat den jungen Leuten mitgeben, am Jahreswechsel als eine Erinnerung, wie man sicher durch die Zeiten gehen kann. In einem Lied zum Jahreswechsel heißt es, Herr, hilf uns durch die Zeiten und mache fest das Herz. Wenn das Herz fest ist, dann kann ich auch durch all die Erschütterungen ganz unerschüttert hindurchgehen. festen Schrittes, weil das Herz fest ist. Und in diesem Meinungswirrwarr, da hilft mir ganz entscheidend das Vorbild der Lehrer. Damit sind nicht verkopfte Professoren gemeint und nicht sieben gescheite Theoretiker. Was sind in der Bibel die Lehrer? Das sind Zeugen der Wahrheit. Das sind Menschen, die es nicht bloß mit einem Spruch auf den Lippen uns vorgelebt haben, sondern mit ihrem ganzen Leben. Und da kann man sie jetzt alle einsetzen, die wir kennen, einen Bodel schwingen oder ein Johann Sebastian Bach oder einen Paul Gerhardt oder einen Helmut Thielig oder einen Fritz Grünzweig oder wen wir nehmen wollen. Das waren ja Menschen, die hatten ihre Macken und ihre Fehler, an denen haben wir uns vielleicht gerieben und die waren uns auch manchmal ärgerlich. Aber wir haben in ihrem Leben etwas entdeckt von dieser Spur, dass sie sich Jesus anvertraut haben, dass sie ihr altes Leben begraben wollten und Jesus nachfolgen wollten und dass in diesem Leben auch dieses Zeugnis, dieses Lehren herauskam, dass sie uns in einer Zeit der widerstrebenden Meinungen uns einen klaren Kurs gegeben haben, wo man nachfolgen kann. So wie das ein Paulus oder ein Jakobus oder ein Johannes im Neuen Testament uns gemacht haben. Und da steht so da die Lehrer, die uns nicht ihre Theorien verzapft haben, sondern die uns das Wort Gottes gesagt haben. Das ist so ganz simpel, das Wort Gottes. Ja, was ist das Wort Gottes? Das Wort der Schrift. So praktisch ins Leben hinein, dass man es brauchen konnte in den Sorgen, in den Ängsten, in der Traurigkeit, in der Einsamkeit, das Wort Gottes weitergesagt. Und da kann man immer mehr nur aufschauen zu denen, lasst euch nicht durch eine mancherlei und vielfältig verwirrende Lehre beeindrucken. Und Meinungsvielfalt, da hat es im alten Luthertext so schön geheißen, durch die bunte Lehre, da heißt es Vers 9, lasst euch nicht durch bunte und fremde Lehren umtreiben. Das verwirrt ja manchmal auch so, weil das so lustig aussieht und so vielleicht auch ganz schick und ganz modisch, attraktiv. Lasst euch nicht durcheinander bringen, sondern bleibt an dem, wie euch die Lehrer, die Zeugen, das Wort Gottes gesagt haben, die haben es erfahren, wie das Wort sie umgestaltet. Jetzt möchte ich einfach schließen und Ihnen so ein Beispiel noch geben von einem, das war ein leidenschaftlicher Patriot, Ernst Moritz Arndt. In seiner Liebe für sein Deutschland, wie wir es bestimmt nicht mehr nachsprechen können, hat er ein Lied gedichtet, das leider in unserer deutschen Geschichte sehr viel Unheil angerichtet hat. Ernst Moritz Arndt hat das Lied gedichtet, der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Also Gott hat das Eisen gegeben, damit man richtig feiten kann. Da merkt man, wie schnell auch das alles vergeht im Lauf der Zeit. Das ist gut, dass die Stürme durchblasen, dass so viel altmodisch wird. Bei unserem Leben wird ja auch so viel bleiben, wo mal unsere Urenkel sagen, Mensch, was unsere Vorväter und Urmütter einmal gelebt haben. Und die lachen sich darüber kaputt. Aber eins bleibt von Ernst Moritz Arndt. Wie er in einem Fluss am Ufer stand und sein Sohn unter den Floß gerät. Und er kann nicht hinein, um seinen Sohn zu retten, und er kniet nieder und betet. Herr, rette ihn. Und der Herr hat es nicht erhört. Der Sohn ist ertrunken. Und das ist der Ernst Moritz Arndt, der das Lied gedichtet hat, das ist die Spur des Wortes Gottes für uns. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Auch mein Nationalismus und meine Ideologie. Ich weiß, was ewig bleibt, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Ich weiß, was ewig dauert. Ich weiß, was nimmer lässt, mit Diamanten mauert mir's Gott im Herzen fest. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der Diamanten ist. Diese Festigkeit will Ihnen Jesus im neuen Jahr schenken. Amen.